Amen. Unser Herr ist wunderbar. Unser Herr ist sehr groß. Gepriesen, gelobt sei Jesus Christus. Amen. Der Herr segne die Lobpreisgruppe, der Herr segne auch Bruder Dominik. Der Herr segne die ganze Gemeinde und jeder Einzelne, der heute das Wort Gottes hört. Wir haben die Gnade, dass wir ihn hören, loben. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir von den Herren kommen in Gebet. Das haben wir auch getan. Nun haben wir die Möglichkeit, dass wir aus dem Wort Gottes lesen. Und schlagt mit mir gemeinsam auf Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4, es geht um Petrus und Johannes, als sie vor dem Hohen Rat waren. Sie waren vor dem Hohen Rat, weil sie etwas Gutes getan haben, weil sie ein Wunder getan haben, nicht sie, sondern Jesus durch diese zwei Menschen. Wenn wir ein Kapitel davor lesen, lesen wir die Heilung eines Gelähmten. Und weil eben diese Heilung stattgefunden hat, gab es diese große Aufruhr. Ich lese Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 8. Mit Vers 8. Und wie gesagt, es geht darum, dass Petrus und Johannes vom Hohen Rat waren. Da sprach Petrus: vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einen kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesus Christi, den Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist in kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Dass sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Amen. Bitte nehmt Platz. Es ist eins der ersten großen Wunder, die die erste Gemeinde, die Aposteln damals gemacht haben. Und was wir oder was ich daraus lernen kann, wir als Gläubige, jetzt 2000 Jahre später, im 21. Jahrhundert, ist einfach, was ich daraus gelesen habe, welche Notwendigkeit zur Ausrüstung brauche ich oder habe ich nötig. Die notwendige Ausrüstung des Christen. Und wir brauchen dazu viele dieser Eigenschaften, viele dieser Gaben, die wir hier auch sehen, die ersten Christen sie gehabt haben. Und wir sehen hier, dass der Apostel, bevor sie gewirkt haben, bevor sie Jesus sie geschickt haben, hat Jesus sie beigebracht, sie sollen im Gebet bleiben. Wir brauchen leidenschaftliches Gebet. Ich weiß, du kommst in die Gemeinde oder jüngere Menschen, wenn sie zur Seelsorge gehen, wenn sie zur Sündenbeichte gehen, dann wird ihnen immer dieselbe Sachen gesagt. Du sollst beten, du sollst Bibel lesen, du sollst fasten und so weiter. Und es wiederholt sich und es wiederholt sich und vielleicht hast du keinen Fortschritt gemerkt in deinem Leben. Aber es ist nicht die Rede, nicht nur von einem formellen Gebet. Wir haben hier zu Beginn gebetet und ihr wart schon dran gewohnt. Ich habe gewusst, wir werden zu Beginn beten und die ganze Gemeinschaft hat wahrscheinlich schon gewusst. Die Gottesdienste bei uns fangen immer mit Gebet an. Aber ich meine ein anderes Gebet, ein leidenschaftliches Gebet. Wenn wir lesen Jakobus Kapitel 5, Vers 16, steht geschrieben im zweiten Teil, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir lernen daraus, dass die Apostel, bevor sie rausgegangen sind, um den Herrn zu verkündigen, durch Taten, durch Wort, durch ihr Leben. Da gab es davor Gebet, ein leidenschaftliches Gebet, wo sie gewusst haben, wenn sie vor dem Herrn kommen, der Herr erhört sie. Und der Herr möchte auch für uns, von uns, dass wir ernst meinen, wenn wir vor dem Herrn kommen im Gebet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wie ernst ist mein Gebet, Theo, wenn ich vor dem Schöpfer komme? Wie ernst ist dein Gebet, wenn du unbedingt möchtest, dass du voranschreitest in deinem Leben? Wie ernst, Theo, ist dein Gebet, wenn du möchtest, dass du Sieg hast über all die Sachen, über all die Sünden, über all die Ketten. Es wurde am Anfang gesagt, des Gottesdienstes auch heute in der Früh. Wir haben einen lebendigen Schöpfer, einen Gott, der Ketten zersprengt. Aber wie sehr möchtest du das, dass du Sieg erlebst in deinem Leben? Und die erste Lektion, die wir lernen, ist: Theo, liebe Gemeinde, der Herr beruft dich, komm zu Gott aus der ganzen Kraft und bete vor dem Schöpfer, bete zu Jesus, damit der Herr mit dir ist. Es geht weiter und wir lesen auch im Psalm 34 mit 16 zum Beispiel: Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihr Bedrängnis. Wenn jene rufen, wie sehr ruft dein Herz zu dem Schöpfer? Wie sehr ruft dein Herz zu Jesus Christus? Denn er hört sein Schreien, dein Herzensschreien. Solange dein Gebet nur oberflächlich bleibt, solange dein Gebet nicht ernstlich ist und solange du nicht wahrhaftig Durchbruch erleben möchtest, dann weiß ich nicht, wie lange du dich noch quälst. Aber wir haben eine Verheißung, wir haben ein Versprechen, Wort Gottes. Wenn unser Herz ruft und wenn wir es ernst meinen, so haben wir einen lebendigen Gott, der heute Abend hier ist und er dich erhört. O Herr, gib uns den Freimut. Was wir noch daraus lernen von den Aposteln, auch in Apostelgeschichte 17, mit der 6 lesen wir, ein anderes Mal, als sie vor den Feinden, vor anderen Menschen gestanden sind, die nicht mit Jesus waren, wird geschrieben und schrien am zweiten Teil: Diese Leute und die ganze Welt, Apostelgeschichte 17 mit 6, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Der Herr möge uns Mut geben, die Welt zu schockieren mit der Botschaft Christi, dass die Welt aufmerksam gemacht wird. Es gibt einen Sinn für dieses Leben, es gibt ein Leben danach und die frohe Botschaft ist auch zu mir gekommen, ist auch zu dir gekommen und der Herr möchte, dass diese frohe Botschaft, was das Menschenherzen verändert hat, dass es weitergeht auf anderen Menschenherzen annehmen. Wir haben sie gelesen in 17 bis 6, dass die Menschen rundherum aufmerksam geworden sind, dass ein Aufruhr entstanden ist, so wie hier in Apostelgeschichte Vers 4. Aber dieser Aufruhr ist positiv im Anbetricht Gottes, ist positiv, weil durch diese Aufruhr und das, was geschehen ist, konnten viele Menschen errettet werden. Aber die Menschen in deinem Leben, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, wenn dort nichts passiert, wenn die Menschen nicht merken, dass du ein Gläubiger bist, ein Mensch bist, der erneuert ist, dann kann nichts passieren. Der Herr möge uns den Mut geben, freimütig den Herrn verkünden mit unserem Leben, mit das, was wir sind, was wir tun, was wir sagen. Ich habe mir oft überlegt und geschaut, wie als rumänische Community hier in Österreich, ich weiß, 50% wissen gar nicht, was ich sage, weil sie vielleicht die deutsche Sprache gar nicht verstehen. Aber du, der jetzt die deutsche Sprache verstehst, hörst, ich habe mich und uns beobachtet. Wir haben Mut, hier Business zu machen in Österreich. Wir haben Mut, hier eine gewisse Schule zu machen. Wir haben Mut, hier eine Karriere anzustreben. Wir haben Mut, Handel zu tun. Wir haben Mut, hier in diesem Land verschiedene Sachen zu tun, weltliche Sachen sogar, nicht unbedingt schlecht, aber manches davon bringt uns nicht im Glaubensleben voran. Vieles davon sogar bewirkt sich nicht davon, dass ein Mensch gläubig wird. Wir haben Mut, dass wir sogar Steuerhinterziehen machen. Wir haben Mut, dass wir vielleicht andere Menschen nicht korrekt mit ihnen umgehen. Wir haben Mut, dass wir vieles dieser Dinge, die ich gar nicht bei Namen nennen möchte, hier tun. Aber wir haben nicht den Mut, Jesus Christus zu verkündigen. Und du bist 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre vielleicht in Österreich hier geboren und bist nur mutig, hier zu dienen, nur hier zu dienen. Aber wenn die 2 Stunden um sind, dann beginnt das leichte Leben da draußen der Gesellschaft. Hast du noch den Mut, Jesus Christus zu bezeugen? Du, derjenige, der hier geboren bist, du, derjenige, der diese Worte zum Teil verstehst, ruf der Herr zu dir,
dass dein Dienst auch außerhalb ist dieser 2 Stunden. Denn der Herr hat noch viele Menschen, die er retten möchte durch dich und durch dich. Amen. Der Herr möge uns diesen Mut geben. Was wir noch daraus lernen, was wir noch brauchen, ist Unerschrockenheit, wie die Aposteln sie hatten. Apostelgeschichte, Vers 13 habe ich gelesen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Erkennen die Menschen, dass auch du mit Jesus wandelst? Oder sehen sie, Theo, was anderes in deinem Leben? Du musst kein großer Theologe sein. Die Menschen haben gesehen, sie waren ungelehrte Leute. Aber jemand war mit ihnen, und zwar Jesus Christus, die Kraft des Heiligen Geistes. Und erkannten, da ist mehr. Da ist mehr als nur 2 einfache Menschen. In Matthäus 11, 25 sprach der Herr schon über solche Menschen. Ich preise dich, Vater, sagt Jesus Christus, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor dem Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. 1. Korinther 1, 27 hat geschrieben, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Vielleicht siehst du dich schwach in deinen Augen. Und ich sage euch, ich bin sehr schwach und ich kenne mein Leben und viel mehr kennt Gott mein Leben. Und vielleicht siehst du auch durch dich schwach und weißt nicht, was du bewirken kannst in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, hier in diesem Land Österreich, wo du sitzt, wo du bist. Aber der Herr hat dich auserwählt, damit er beweist, dass nicht du wichtig bist, sondern er ist wichtig, aber in dir, in deinem Leben. Denn er möchte mit dir wirken. Er hat die Schwachen gewählt, damit er stark wird in dir und er möchte dich verwenden. Lass es zu. So viele Menschen gibt es, die verwendet werden für andere Sachen, andere Dinge, die verwendlich sind in dieser Welt. So viele Menschen, ich sage sogar so viele Gläubige sind, die einen guten Start haben. Ich hatte vorgestern eine theologische Debatte über die Taufe im Heiligen Geist und wie wichtig das ist und so weiter. Und ich frage mich, wo sind all die Jugendlichen, die voll gefüllt worden sind in den letzten 10 Jahren mit dem Heiligen Geist? Wo sind die Gaben? Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft worden bist, wenn du behauptest, dass der Herr mit dir ist, dann akzeptiere den Ruf von Herrn und lass uns vertiefen und lass uns von den Aposteln lernen. Der Herr ist derjenige, der möchte, dass du auch diese Unerschrockenheit, diese Kühnheit hast, diesen Mut zu haben. Den Mut bekommst du. Den Mut bekommst du, wenn du in Christus bleibst. Amen. Amen. Er hat die Schwachen auserwählt. Egal, gleichgültig, wie schwach du glaubst, dass du bist, in seiner Hand bist du ein Sieger und in seiner Hand bist du derjenige, der verwendet werden kannst für all die Menschen da draußen. Amen. Amen. Was wir noch brauchen, die notwendige Ausrüstung eines Christen. Liebe. Ich sehe hier, wenn ich sehe diese Menschen, die andere gesund gemacht haben im Namen Jesus Christus, sie haben nicht an diesem Tag das Ziel gehabt, jemanden zu heilen, wenn wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 3. Sie haben nicht unbedingt das Ziel gehabt, diesen gelähmten Menschen zu heilen. Sie waren auf dem Weg zum Tempel, Apostelgeschichte Kapitel 3. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel. Sie wollten zum Tempel gehen, sie wollten in die Gemeinde gehen, so wie wir auch heute wollten oder auch nicht in die Gemeinde zu kommen. Aber da war ein kranker Mensch und die haben sich Zeit dafür genommen. Auch wenn sie nichts hatten, Gold, Silber oder andere Habgüter, vielleicht bist du arm oder du meinst es nur, aber sie haben sich Zeit genommen, sie haben das was viel Wertvolles genommen, von der Liebe gedrängt zu sein. Wenn du von der Liebe Gottes gedrängt bist, diese Liebe befähigt dich weiterhin auch, die Liebe an anderen Menschen zu geben. Der Herr möge dich dafür verwenden und stärken. Im 2. Korinther Kapitel 5 mit Vers 14 lesen wir,
2. Korinther 5,14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Halleluja. Amen. Wenn wir behaupten, wir sind auferstanden gemeinsam mit Herrn und haben ein neues Leben, dann leben wir nicht mehr für uns. Wir leben für Christus, aber wir leben auch für die Menschen, die uns nötig haben. Und glaube mir, die Wort sagt uns, der Herr hat viele Menschen in deinem Leben gesetzt, neben dir, um dich herum, damit du für diese Menschen ein Segen bist, damit für diese Menschen du sie dienst, damit der Herr dich verwendet und seine Liebe drängt uns, denn die Liebe des Christus drängt uns. Halleluja. Der Herr möge uns befüllen mit seiner Liebe. Die Frucht des Heiligen Geistes soll weiterhin ausreifen in meinem Leben, ausreifen in deinem Leben. Denn der Herr möchte, dass wir in uns diese Frucht des Heiligen Geistes, die Liebe wächst und zum Dienste eingesetzt wird, auch für andere Menschen. Auch das lernen wir, wenn wir hier daraus lesen aus Apostelgeschichte. Der Herr möge uns weiterhin stärken, auch in der Hinsicht. Was wir noch brauchen, nur für den Herrn allein zu leben. Wenn wir diese Einstellung haben, seit dem Zeitpunkt, wo wir unser Leben den Herrn überlassen haben, übergeben haben, nicht nur, dass wir ein neues Leben haben, sondern wir haben auch die Gedanken, das Herz wurde verändert. Nur für den Herrn zu leben, da lesen wir darüber auch in Römer Kapitel 14 mit Vers 6, mit Vers 6, ich lese bis Vers 8. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wenn er nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Oder wem gehörst du? Gehörst du dem Herrn oder gehörst du noch dir alleine? Oder sogar gehörst du noch jemand anderem? Wenn du nicht weißt, wem du gehörst, dann wirst du auch nicht die Taten, auch nicht das Verhalten und auch nicht die Tätigkeiten tun, die nicht den Herrn wohlgefällig sind. Wenn du aber den Herrn gehörst, dann sind deine Taten den Herrn wohlgefällig. Dann ist dein Leben dem Herrn wohlgefällig. Dann ist deine Lebensweise, Lebensphilosophie, Lebenseinstellung, Herzenshaltung so, wie es dem Herrn gefällt ist. Wenn du aber noch zum Teil dir gehörst, dann sind deine Taten zum Teil irdisch, menschlich, sündhaft. Wenn du nicht Gott als Vater hast, dann kann es sein, dass du vielleicht ein menschliches Idol zum Vater oder zum Vorbild hast. Ja, sogar den Satan zum Vater hast. Liebe Menschen, liebe Gläubige, wir sind in der Christengemeinde und hier wird das Wort Gottes gepredigt. Und ich kann nichts anderes lesen als das, was hier steht. Denn auch ich gehöre einem allmächtigen Gott und ich werde zurechtgezogen über alles, was ich tue, alles, was ich sage. Und ich muss das sagen, was hier steht. Nur für den Herrn zu leben, wenn ich nicht nur für den Herrn lebe. Wenn du nicht nur für den Herrn lebst und auch für dich und auch für was anderes oder etwas anderes oder einem anderen, dann wirst du kein Fortschritt, kein Sieg und nicht hundertprozentig verwerten werden können in seinem Werk. Reflektiere und blicke zurück. Wie oft wurdest du verwendet für irdische Zwecke und irdische Sachen, oder wie oft wurdest du verwendet für sein Himmelreich, für seine Gnade, zu seiner Ehre? Prüfe dich selber.
Prüfe dich selber, lieber Christ, lieber Gläubige. Wer ist dein Herr? Theo, wer ist dein Herr? Ist es nur der Herr Christus oder möchtest auch du Überhand nehmen über dein Leben? Der Herr möge mir und dir helfen. Amen. Wir brauchen, was wir noch brauchen, was wir noch daraus lernen. Gnade und Weisheit gegenüber den Widersacher, also gegen die Gegner, gegen die Spötter, gegen diejenigen, die nicht gläubig sind, gegen diejenigen, die auf dich schauen, die auf mich schauen und meinen, was machen wir nur hier in dieser Gemeinschaft? Warum legen wir so viel Wert auf dieses Buch? Warum folgen wir diesem Jesus? Warum nur? Vielleicht hast du auch dich die Frage gestellt, warum macht das, was für einen Sinn macht das nur, dieses alte Buch zu vertrauen, diesem Jesus, den ich nicht sehen kann, zu vertrauen? Aber der Herr lernt mich und möchte auch uns lernen, Gnade und Weisheit zu haben gegen die Spötter, gegen die Gegner. Apostelgeschichte 6 mit Vers 8, ganz kurz nur. Und Stephanus, der erste Märtyrer, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenier und Alexandriner und derer von Sizilien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Aber wir wissen, was für ein Leben er hatte bis zu seinem Tod. Er wurde ja umgebracht. Er war nicht gewalttätig gegen sie. Er hat keinen Hass gegen sie gehabt, sondern er ist demütig geblieben und hat Liebe erwiesen. Er hat Weisheit gezeigt bis zum Tod. Der Herr möge auch uns diese Herzenseinhaltung, diese Demut geben, bis zum Tod, auch wenn wir nicht alle Menschen zu ihm, zu Christus bringen können, auch wenn wir vielleicht einmal alle Freunde zu Jesus bringen können. Aber wir können für alle Menschen ein Zeugnis sein. Wir können für alle Menschen, die deinen Namen kennen, die dich sehen, für alle davon können wir ein Segen sein, indem wir demütig zeigen und dass wir unser Glauben auf festem Fundament gebaut haben. Das feste Fundament ist Jesus Christus. Es ist keine Religion, es ist nicht einmal diese Gemeinde Elim, es sind nicht einmal irgendwelche Gottesdienste. Unser fester Glaube, das Fundament ist Jesus Christus bis zum Tod. Der Herr möge dir helfen, der Herr möge mir helfen und unsere Familien. Amen, Amen, Amen. Und damit wir all das erfüllen, damit wir all das machen können, und der Herr beruft dich zu dir, er beruft zu mir, dass wir auch so leben, dass wir brauchen noch eins, wir brauchen noch eins. Und wisst ihr was? Denn die Apostelgeschichte fängt auch so an. Es fängt mit einem Pfingstwunder. Und wir sind Pfingstler doch, ja? Und wir glauben an das Pfingstwunder. Und wir brauchen noch etwas, was im Epheser Kapitel 5 mit 18 steht, damit wir leidenschaftliches Gebet haben und es auch wollen, damit wir den Mut haben, draußen in der Welt zu evangelisieren, damit wir diese Unerschrockenheit, diese Kühnheit haben, wie diese Apostel sie hatten, damit wir von der Liebe weiterhin gedrängt werden und die Liebe soll weiter sich manifestieren, nicht nur von den Lippen, sondern auch das, was wir sind, was wir tun, was wir sagen, auch die Nächstenliebe zu zeigen, dass wir demütig sind, dass wir allein den Herrn in unserem Leben akzeptieren und keinem anderen Herrn, damit wir diese Demütigkeit haben, Gnade haben vor unseren Spöttern, vor den Gegnern. Da brauchen wir noch etwas, das ist das Allerwichtigste vielleicht, ja, die Fülle des Heiligen Geistes. Epheser 5 mit 18 im zweiten Teil steht geschrieben, was der Wille des Herrn ist, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, voll Heiligen Geistes. Das ist der Wille des Herrn und der Herr möchte, dass wir gefüllt sind mit der Kraft von oben, damit wir den Herrn dienen, damit wir uns absondern komplett von alles, was uns abhaltet, nicht den Herrn zu dienen, damit wir weiterhin die Freimütigkeit zu haben, den Herrn zu verkündigen, dort, wo dich der Herr berufen hat. Und wenn die Zeit unserer Eltern eine andere Zeit war, wo der Herr sich für etwas anderes verwendet hat, sei es der Herr hat unsere Eltern verwendet oder eure Eltern, Gemeinde zu bauen, uns das tägliche Brot zu besorgen, uns hier eine Ermöglichung zu geben hier im Land Österreich, damit wir uns hier entfalten und hier, dass wir uns Wurzel schlagen und auch hier auch von mir aus die nächste Generation hier hineinwachsen. Unsere Generation, deine Generation ist nicht mehr die Generation unserer Eltern, wo wir diese Entschuldigung haben, dass wir die deutsche Sprache nicht sprechen können, dass wir die Entschuldigung haben, dass wir nicht die nötige Ausbildung hatten, weil es mangelt an der deutschen Sprache. Du hast diese Entschuldigung nicht mehr. Die Zeit für dich, die Zeit für mich, Theo, ist gekommen. Nicht unbedingt, dass wir diese physischen Gemeinden bauen, dass wir hier eine Karriere machen, damit wir das tägliche Brot haben. Nein, die Zeit für dich und mich ist gekommen, dass wir mit allen, was sie bekommen haben vom Herrn, diesen lebendigen Glauben, anderen Menschen dienen, hier im Land Österreich. Amen. Amen. Der Herr möge uns alle segnen. Die Lobpreisgruppe wird den Herrn loben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Freimütigkeit, mit ganzer Liebe, so wie wir gesungen, so wie wir gehört haben. Amen. Amen. Steht auf. Und danach wird die Schulklasse von der Sonntagsschule die Schüler aus der 6. Klasse auch den Herrn loben, natürlich auch mit viel Hingabe. Und ich sage, der Herr möge auch euch segnen. Amen.